Schwestern, Brüder im Glauben, liebe Kinder, frohe Ostern! So habe ich an Osterdienstag auch die Menschen begrüßt in Limburg, auf dem Weg von zu Hause, in mein Büro auf dem Domberg. Und das Erstaunliche war, manche antworteten so wie sie und andere sagten, gehabt zu haben. Das hat mich nachdenklich gemacht. Aber es ist ja in der Tat so. Für viele ist Ostern ein Tag, ein festlicher Tag, ein Feiertag, ein langes Wochenende, das Ende der Ferien, der Urlaubszeit, die man sich genommen hat im Frühjahr und vieles, vieles mehr, was alles gut ist. Für uns ist es etwas ganz anderes. Für uns ist Ostern ein Anfang. Ein Anfang, der mitgeht. Die Mitte eines Jahres, die uns prägt, die uns immer wieder verbindet mit dem entscheidenden Ereignis unseres Glaubens. Ostern, das ist für uns, die wir glauben, dass Jesus lebt, eine Bewegung. Hier im Rheintal würde ich sagen, so etwas wie der Strom, der sich entlang des Rheingaus zieht und der so viel mitbringt an Schätzen, an Bewegung, an Handeln, an Bewegung. Das ist Ostern für uns. Nicht nur ein Tag, sondern ein riesiger Strom. Und in den Tagen der Osterzeit eines jeden Jahres, da vergewissern wir uns, wie das denn war, ganz am Anfang. Wie denn diese Bewegung zustande gekommen ist, doch aus eigentlich unmöglichen Umständen und Anfängen heraus. Und was notwendig ist, damit Ostern, der Glaube der Christinnen und Christen, eine Bewegung bleibt. Ich glaube, auf diese Fragen geben uns auch die Lesungen von heute Abend eine Antwort. Dieses kleine Stück aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte erzählt uns ja in vielen Details, vielleicht im Rückblick, vielleicht etwas idealisiert, aber doch sehr ähnlich, wie es begonnen hat mit der Kirche nach Ostern und Pfingsten. Versuchen wir uns das noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Da tritt also am Pfingsttag selber ein Fischer aus Galiläa auf und predigt. Predigt, dass Jesus lebt und was das mit dem Leben seiner Freunde und Freundinnen getan hat. Es gab für diese Menschen nie mehr im Leben Alltag. Immer war Tag der Begegnung mit Jesus, dem Herrn, ein Tag auf ihn zu, um ihm wieder zu begegnen, wenn er wiederkommt. Die beiden Johannes und Petrus gehen zum Tempel, um zu predigen, und wie beiläufig heilen sie einen Gelähmten. Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu des Nazareas, steh auf! Und dieser Mann steht auf. Und dann beginnt dasselbe Spiel, wie es mit Jesus begonnen hat, als er auftrat, Gutes tat, Kranke heilte. Sie wurden verhört, gefangen genommen, verfolgt. Sie waren für Menschen eine Bedrohung in ihrer wohlgesetzten religiösen Sicherheit. Aber die Gefängnistüren konnten sie nicht halten. Die sprangen immer wieder auf, sodass sie in Freiheit wieder und wieder auftrat, um zu predigen. Und dann steht da auf einmal, und sie heilten alle. Es wird beschrieben, wie die christliche Gemeinde in großer Solidarität miteinander und mit den Armen lebte. Vielleicht etwas idealisiert, aber da steht es. Sie verkauften, was sie hatten und lebten miteinander in geschwisterlicher Gemeinschaft. Aber die Apostelgeschichte verschweigt auch nicht, dass es das andere gab, das Menschen, und dass das Böse am Werk blieb. Auch in der Urgemeinde gab es schon Leute, doch etwas meinten, für sich behalten zu wollen. Ananias und Sapphira das Ehepaar. Auch das verschweigt die Geschichte nicht. Und dann steht da die Szene von heute. Die Apostel vor dem Hohen Rat und Petrus: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Dafür sind wir und der Heilige Geist Zeugen. Was für ein Selbstbewusstsein, liebe Schwestern. Der Abschnitt heute endet damit, dass man den Aposteln nach dem Leben trachtet. Aber die Apostelgeschichte geht weiter. Da gibt es einen im Hohen Rat mit Namen Gamaliel, der sagt: Wartet mal ab. Wenn wir ihnen an den Kragen wollen, dann gibt es Unruhe. Das Ganze hat sowieso keinen Bestand. Das Ganze geht von selber ein. Lasst sie nur machen. Die Zeit wird alles lösen. Wie man sich täuschen kann, wenn Jesus am Werk ist, wenn Gott am Werk ist, wenn Gott die Herzen von Menschen ergreift und für sich beansteht, wie man sich da täuschen kann. Welche Bewegung der Kirche bis in unsere Tage ist aus dieser unmöglichen Anfangssituation heraus entstanden? Unser Glaube verdankt sich dem Glauben der ersten Osterzeugen und Zeuginnen. Denn Frauen spielten in dieser Bewegung von Anfang an eine große Die große Bewegung äußerlich, der wir unseren Glauben verdanken, der der Rheingau so viel an Kultur, an Glaubenskraft, an Gemeinschaftsbildung verdankt, bis auf den heutigen Tag. Stellen Sie sich vor, den Rheingau ohne christliche Prägung. Was wäre da? Was bliebe da? Es erinnert uns daran, dass es unsere Verantwortung in jeder Zeit, aber unsere in unserer Zeit ist, den Schatz, den wir empfangen haben von unseren Vätern und Müttern, in die Hand zu nehmen. Einer hat gesagt: Wer nicht erneuert, wer nicht jeden Tag etwas von dem, was er seinen Schatz nennt, erneuert, der hat gar nichts Kostbares, was er weitergeben kann. Das ist unser Auftrag. Wir sind gefragt, den Glauben, den wir unser eigen nennen, auf den wir stolz sind, für den wir dankbar sind, der uns trägt in so vielen schwierigen und fröhlichen Situationen weiterzuschenken, indem wir ihn froh und dankbar bezeugen. Von der zweiten, der eher nach innen gewandten Seite, spricht das Johannesevangelium. Ein etwas schwieriger Abschnitt. Man muss auch da nochmal in den Gesamtzusammenhang schauen. Johannes meditiert hier in diesen wenigen Versen über den Glauben und über die Zugehörigkeit zu Jesus, dem Herrn. Wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der ist schon gerettet, sagt er uns. Vorausgegangen ist die Begegnung des Auferstandenen, die Begegnung Jesu mit dem Täufer Johannes und die Begegnung der Jünger des Täufers mit den Jüngern Jesu. Da fragt man sich, gab es da vielleicht Konkurrenzen? Haben Johannes mit seiner strengen Predigt der Umkehr und Jesus mit seiner Predigt der Barmherzigkeit Gottes eigentlich zueinander gepasst? Waren sie Konkurrenten? Johannes der Evangelist lässt Johannes den Täufer selber sprechen. Und der sagt seinen Jüngern: Wer die Braut hat, der ist doch der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, der freut sich, über den Bräutigam und sein Glück mit der Braut. Diese Freude hat sich für mich, den Täufer, erfüllt, wenn ich Jesus sehen und erleben. Er muss wachsen, ich kann kleiner werden. Damit bezeugt Johannes selber, dass er sich und sein Werk Jesus dem Größeren, dem Sohn Gottes, anvertraut. Und er ermutigt uns mit Leib und Seele, mit Verstand und Herz und Geist, diesem Jesus anzuvertrauen. Das ist nämlich die entscheidende Innenseite von Kirche und von Glauben überhaupt. Ohne dass Sie und ich einzeln und ganz persönlich uns diesem Jesus anzuvertrauen, jeden Tag ein Stück mehr, jeden Tag betend, jeden Tag suchen danach, wo wir für ihn Zeugnis geben können, ohne dieses sehr persönliche Element des Glaubens und des Vertrauens, da gibt es die große Bewegung der Kirche nicht mehr lange, wenn wir nicht Zeugnis geben. Einer, der uns von außen beobachtet, ein Soziologe, hat gesagt, wir leben ja in einer Zeit, in der gibt es keine nicht religiösen Gründe mehr, einen Glauben zu folgen. Und ich finde, dieser Mann hat ganz recht gesprochen. Wir kommen aus Zeiten, da gab es viele gute Gründe, zur Kirche zu gehen, weil sie so groß war, weil es ihnen geeignet war, weil sie kultiviert war, weil sie so viele Einrichtungen hatte und, weil alle dazu gehörten. Auch im Rheingau, in den Vereinen, in denen wir hier leben und Glauben gestalten, so habe ich eben gehört, ist nicht mehr die Hälfte katholische Christen und Christinnen. Das heißt, es gibt keine nicht religiösen Gründe mehr für Junge und Alte, diesen Glauben anzugehören. Es gibt nur noch Gründe der persönlichen inneren Überzeugung. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin dankbar, dass wir in dieser Zeit leben, in der sich Menschen sehr persönlich und frei entscheiden können, ob sie Christ und Christin sein wollen oder nicht. Das gibt unserer Kirche, das gibt unserem Glauben eine neue Kraft, einen neuen Strom. Das ermöglicht eine neue Bewegung, wenn nicht alle Christen sind, sondern die, die sich entschieden haben, es zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, so wollen wir miteinander den Glauben leben, das große Gut, den Schatz der Tradition, der hier im Rheingau lebt, Gestalt in die Hand nehmen, in die Zukunft entwickeln. Fröhlich, dankbar, nicht verdrossen, sondern voll des Mutes, dass der auferstandene Herr uns selber anführt. Wie sollten wir als Kirche verdrossen sein, wenn wir wissen, er geht mitten unter uns und uns voran.